Herzlich willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen mit Conny und Daniel. Heute besprechen wir ein wenig die aktuelle Situation im Job und auch noch die Familie und speziell den Vater und die Beziehung zum Vater. Viel Spaß beim Anhören.
Hey Daniel.
Hallo Conny.
Wie läuft's? Was gibt's Neues?
Wir haben jetzt Dienstagmorgen, 8.30 Uhr. Ich glaube, so früh haben wir noch nie aufgenommen.
Nee, bist du schon wach überhaupt?
Ja, doch. Ich glaube, das funktioniert ganz gut.
Gerade
ich,
so.
Ich bin ja eigentlich Frühaufsteher, aber heute kam ich nie so richtig in Tritt.
Immer wenn man es braucht, geht's nicht.
Immer wenn man es braucht, geht es nicht, ja. Das ist mein Lebensmotto. Sonst habe ich Urlaub. Ich habe Urlaub genommen.
Du hast Urlaub?
Ja, ich habe Urlaub.
Hattest du nicht gerade erst frei oder sowas?
Ja, ich war erst krank und jetzt habe ich Urlaub. War das. Ja, weil ich keinen Bock mehr habe.
Kein Bock?
Ich will nicht mehr arbeiten. Die Arbeit, das deprimiert mich da alles. Das ist nichts für mich. Ich brauche irgendwas, was mir Spaß macht.
Ich glaube, wir haben uns sogar mal in einer Folge drüber unterhalten, dass es nicht so wichtig für dich ist, Spaß bei der Arbeit zu haben, sondern
ja, den Flo hat mir hier meine Therapeutin ins Ohr gesetzt, dass ich auf einmal Spaß bei der Arbeit haben soll. Und dass ja,
ich würde sagen, da hat sie auch nicht ganz unrecht.
Ja, aber find mal was, was einem Spaß macht.
Ja, das ist ja auch gerade meine Aufgabe,
ja, mein Problem. Stimmt, du bist ja auch arbeitslos.
Ich denke ja schon lange darüber nach.
Du hast ja auch frei.
Frei.
Ja, was hast du denn gefunden, was dir Spaß macht?
Naja, noch bin ich am Suchen. Aber,
wie lange schon?
So 5 Monate sind es jetzt bestimmt schon. Ich muss ja auch dazu sagen, ich suche nicht die ganzen 5 Monate durch, sondern ich habe mich ja erstmal mit mir selbst und meiner Gesundheit beschäftigt. Und jetzt, seit es ein bisschen besser läuft alles, habe ich mal wieder Kraft und Energie, mich damit auseinanderzusetzen.
Ja, und wie gehst du da vor?
Eigentlich sitze ich nur da und denke nach. Ja. Manchmal suche ich Stellenanzeigen durch, so auf meinen üblichen Portalen. Und dann hat mich das Arbeitsamt endlich mal angerufen. Ich bin ja seit Anfang des Jahres arbeitslos. Und dann rief sie an letzte Woche und meinte, ja, eigentlich hätte ich mich ja schon mal im Januar bei Ihnen melden müssen. Wir hätten ja einen persönlichen Termin gehabt. Aber Sie wissen ja, wie das so alles ist. Es läuft nicht immer ganz so nach Plan. Und dann haben wir ja mit Corona jetzt auch Schwierigkeiten. Also rufe ich jetzt mal an und wollte mal wissen, wie es Ihnen geht.
Wie es Ihnen so geht?
Ja.
Das hat sie denn nicht gefragt. Die wollen doch da Fakten. Die wollen Anzahl an rausgeschickten Bewerbungen, Anzahl an
Bewerbungsgesprächen. Das hätte ich auch gedacht. Aber da hat sie nicht mal ansatzweise nachgefragt. Sie hat im Gegenteil sogar gesagt, dass es jetzt bei Akademikern zumindest so ist, dass sie da eher gucken, ob es auch ein vernünftiger Job ist, der passt, anstatt die gleich schnell zu vermitteln.
Ja, ich glaube, als Akademiker hat man beim Arbeitsamt nochmal so eine gewisse Zeit einen Freifahrtsschein. Das war ja bei mir auch so. Ich hatte ja meinen letzten Job gekündigt.
Und wie lange war das nochmal her? Wie lange bist du jetzt schon im aktuellen?
3 Jahre knapp.
3 Jahre.
Und vor viereinhalb Jahren, glaube ich, hatte ich meinen alten Job gekündigt. Und dann hat er gesagt, Sie als Akademiker, da mache ich mir ja gar keine Sorgen, dass Sie einen Job finden. Und dann habe ich einfach, ich glaube, ein Dreivierteljahr nichts mehr von dem gehört. Oder ein halbes Dreivierteljahr nichts mehr von dem gehört. Und dann irgendwann hatten die auch so wie sich ganz lose gemeldet. Und das war recht entspannt.
Ach, da warst du doch so lange arbeitslos.
Naja, ich war ja eine Zeit lang davon im Urlaub in Südostasien. Das wusste Ach, stimmt, das Arbeitsamt ja. ja nicht.
Das wusste das Arbeitsamt nicht. Nee. Da kommen schon wieder Sachen raus.
Naja, gut. Ja. Man ist jung. Oder man war jung.
Ja, aber na gut, dann ist das ja. Ich weiß gar nicht, ab wann muss man denn da irgendwelche Sachen machen?
Na, eigentlich ab Beginn.
Nein, aber ich meine ja so, irgendwann muss man doch auch so komische Maßnahmen und sowas alles machen.
Und dann nach einem Jahr musst du in Hartz IV.
Aber hier so
Weiterbildungskram und so, das glaube ich kommt dann auch mit Hartz IV.
Ach so.
Ja, also jetzt hast du noch ein halbes Jahr, um einen Job zu finden.
Ja.
Ich glaube, Hartz IV ist nicht mehr so entspannt.
Nee, das ist auch nicht entspannt. Also so weit wird es auch nicht kommen. Ich bin ja jetzt wieder am Machen.
Ja.
Also sobald man ja anfängt, sich zu bewerben, ist es ja eigentlich, dauert es ja nur einen Monat oder so, bis man was hat. Im Bestfall.
Ja, im Bestfall.
Also ich finde schon, jetzt dass es super schnell geht.
Zu Zeiten von Corona geht es bestimmt noch viel schneller.
Da geht es noch viel schneller.
Genau. Ja. Alle Leute stellen richtig Leute ein. Alle
ja,
Unternehmen.
Aber ich muss auch sagen, dass ich immer so im Hinterkopf habe ich schon Schiss, dass ich dann wieder einen Job habe und es mir dann ganz schnell wieder genauso geht wie vorher.
Ja, das ist es ja, glaube ich, weil man...
Und das bremst mich total.
Ja, also man kennt halt die Leute beim neuen Job nicht, man kennt die Arbeit nicht, man kennt die Strukturen, das Unternehmen nicht. Und dann soll man noch irgendwie was finden, was einem Spaß macht. So.
Ja.
Also, das selbst,
da sind
selbst,
halt so viele Ungenauigkeiten und Unsicherheiten, die man hat, wenn man in einen neuen Job eintritt.
Ja.
Wie du sagst, man weiß nichts und das kriegst du auch nicht im Gespräch vorher raus.
Ja, also selbst wenn einem Tätigkeit XY gefällt, dann macht man die vielleicht gerne und man kann die in dem Job ausüben, aber dann ist vielleicht, weiß ich nicht, sind die Kollegen scheiße oder... Mhm. Der Chef ist scheiße oder man muss
oder
30 Überstunden
inkompetent
machen. Ja, das ist so. Ich glaube, Führungskräfte sind allgemein immer inkompetent oder zumindest hat man die Wahrnehmung.
Es wird schon auch gute geben.
Ja, aber ich glaube, also so ich kenne keinen, der nicht über seinen Chef meckert oder über seine Chefin meckert.
Ja, weil ich glaube, das liegt auch in der Natur der Sache.
Ja, und ich glaube, deswegen kann man auch, oder deswegen sind auch 98% der Leute einfach unzufrieden mit dem Chef, weil es zum einen in der Natur der Sache liegt und man zum anderen immer irgendwas hat, was einem nicht gefällt.
Mhm.
Weil das aber eine
glaube,
ganz andere Perspektive ist.
Ja, das ist vielleicht aber auch Projektion, weil ganz viele meckern einfach nur generell. Und weil der Chef eben sagt, wo es lang geht oder die Führungskraft oder zumindest Richtung vorweist, dann ist das ja klar, dass es irgendeinen Sündenbock geben muss. Und vielleicht sind es eigentlich private Probleme, die dann mitgebracht werden.
Ja, also ich glaube
gemeckert
auch...
Gemeckert wird einfach immer. Das ist
ja, gemeckert wird immer
schlimm.
Und der Chef hat wahrscheinlich irgendeinen ganz anderen Fokus in seinem Beruf.
Ja.
Und der will das jetzt nicht so schön wie möglich für seine Mitarbeiter machen. Oder dass die sich damit einbringen können oder dieses und jenes. Der will einfach nur, dass Sachen erledigt werden. So. Und da jetzt wahrscheinlich eine bestimmte strategische Richtung verfolgt wird. Was die Mitarbeiter nicht wissen oder was sie nicht nachvollziehen können und deswegen sind sie unzufrieden.
Ja, und deswegen ist aber auch die Führungskraft schlecht. Aus solchen Gründen.
Ja, genau. Aus deren Perspektive ist die Führungskraft schlecht, obwohl sie es vielleicht gar nicht ist im Sinne des Unternehmens.
Ich finde, ja, im Sinne des Unternehmens, ja, aber das reicht ja als Führungskraft nicht. Du musst ja trotzdem noch deine Mitarbeiter anleiten.
Ja, aber
nicht
also
nur das Wirtschaftliche im Blick haben.
Ja, aber also, ja, weiß nicht, ist jetzt ein bisschen nicht philosophisch, aber ich glaube, dafür gibt es ja so HR-Programme. So, dann kannst du Weiterbildung machen, da muss sich der Chef ja nicht drum kümmern. So, das ist ja, liegt ja in, oder obliegt ja dem Mitarbeiter, dass er sich weiterbildet, dass er auch sich Sachen nimmt, dass er sich Raum nimmt, dass er proaktiv ist. Das muss man in gewisser Weise fördern, aber das ist jetzt nicht immer Aufgabe des Chefs. Ich glaube, viele
also so
erwarten das von ihrem Chef, dass der jetzt sie sich total drum kümmert und und hier geht's dir gut, brauchst du noch was, dies und das, wie können wir denn deine Arbeit verbessern? Aber so, ich glaube, so ist es einfach nicht. Also das wäre ja auch so null rentabel halt oder null wirtschaftlich.
Aber das ist ja jetzt auch schon wieder im Großen.
Ja, das ist auch völlig am Thema vorbei.
Ja, das außerdem.
Ja.
Ja, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen?
Das weiß ich
eigentlich
nicht.
Wollte ich sagen, ich suche halt auch noch und weiß nicht so richtig, hab aber schon ein paar Ideen, jobtechnisch. Und jetzt muss ich mal gucken, wie das ist. Also ich werde jetzt auf jeden Fall anfangen, Bewerbungen zu schreiben und so weiter. Auch wenn das Arbeitsamt sagt, nichts gesagt hat. Ja. Aber es geht jetzt los.
Ja, das habe ich mir auch vorgenommen für jetzt für meine Urlaubszeit.
Also du hast jetzt aber Urlaub genommen, um für dich, also zur Ruhe zu kommen oder weil du keinen Bock auf die Arbeit hast oder
beides? Ich keinen Bock auf die Arbeit habe, weil ich zur Ruhe kommen will, weil ich Bewerbung raushauen will. Ja.
Super. Wie lange hast du jetzt Zeit? Also wie viel Urlaub hast du genommen?
3 Wochen habe ich genommen.
3 Wochen?
Ja.
Muss ja kein Bock schon ganz schön groß sein.
Ja, ist er auch. Das ist so. Ja, das ist auch total nervig, die Situation. Ich hocke hier jetzt, weiß ich nicht, mittlerweile 4 Monate, glaube ich, im Homeoffice.
Mhm.
So, das ist total nervig. So, das ist. Da kann man sich auch nicht motivieren.
Na, das ist halt nicht arbeiten, so wie man es wollte.
Ja, also ich finde generell, finde ich ja Homeoffice gar nicht so schlecht. Wenn man da irgendwie so eine Teilung hätte, 2 Tage im Büro, 3 Tage zu Hause, ist ja völlig in Ordnung. Aber 4 Monate zu Hause, das ist zu viel. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern.
Das glaube ich auch.
Das dauert bestimmt noch bis Ende des Jahres, mindestens.
Und dann geht es ja wieder los.
Ja, also ich glaube auch jetzt steuern wir hier auch wieder auf die Fallzahlen steigen, wir steuern auf eine 2. Welle zu, dann kommt irgendwann der Herbst, dann geht Grippewelle sowieso los, dann wird das alles nochmal schlimmer. Das kann hier sich hier noch ein bisschen ziehen.
Und diese 3 Wochen füllst du jetzt mit Jobrecherche, aber hast du da noch andere Pläne oder... Also fällt dir das schwer, so Zeit zu füllen, wenn du jetzt so viel Zeit... Also ich finde, 3 Wochen, das klingt erstmal viel, wenn man die einfach nur so für sich hat.
Ja. Aber ist es ja gar nicht, glaube ich.
Was machst du dann?
Naja, gestern habe ich ein bisschen gechillt. Heute gehe ich einkaufen. Dann ist auch schon wieder der halbe Tag vorbei. Das ist so, ich weiß nicht. Ja, also ich habe jetzt keinen konkreten Plan, was ich dann von 8 bis 9 mache und von 9:30 bis 12. So, ich gucke halt einfach und Ziel ist aber, Bewerbungen rauszuschicken.
Ah, okay.
Vielleicht kriege ich dann einen Job, dann kann ich direkt kündigen. Vielleicht sehe ich aber auch nur an der Response, oh ja, das läuft ganz gut, ich kann auch einfach so kündigen und habe dann nicht die Angst, keinen Job zu bekommen. Ja, deswegen ist das einfach so. Mal gucken. Ich hatte aber primär war es auch, weil ich einfach keine Lust auf Arbeit hatte. Das hat mich einfach so belastet. Und das macht, dass ich mich schlecht fühle.
Okay.
Und da habe ich keine Lust drauf.
Aber ist es inhaltlich dann wirklich so langweilig oder doof oder?
Nee, inhaltlich finde ich das sogar ganz okay, was ich da mache, aber das ist so eine permanente Drucksituation irgendwie für mich.
Ach, das ist das.
Und das, da habe ich irgendwie keine Lust drauf.
Ja, du sagtest ja mal, den Druck machst du dir größtenteils selbst trotzdem, oder?
Ja, mache ich ja auch. Aber ich interpretiere ja auch in meine Kollegen rein, dass die vermeintlich auch Erwartungen an mich haben. Und das steigert natürlich meinen Druck auch wieder.
Stimmt, und man hört dann mit einem bestimmten Ohr alles, was die sagen.
Ja.
Und dann klingt auf einmal alles wie
Kritik.
Eine Kampfansage.
Ja.
Kritik.
Kritik. Ja, aber darum soll es heute gar nicht gehen.
Worum geht's denn heute?
Ich dachte, ich mache jetzt gerade so eine lustige Überleitung wie Felix Lobrecht von Gemischtes Hack. Weil der macht das immer ganz lustig. Der sagt dann, das sind ja zwei Dudes, Felix Lobrecht und Tommy Schmidt.
Mhm.
Und der sagt dann immer, der hat immer irgendeinen Fakt. So zum Beispiel, weiß ich nicht, der Berliner Fernsehturm war früher 365 Meter hoch. Aber Conny, wie ist eigentlich dein Verhältnis zu den Eltern?
Ach.
So, der hat immer eine ganz lustige Einleitung. So, der haut halt irgendeinen Fakt raus und dann kommt die Frage, die gar nichts damit zu tun hat.
Da kommt die 180-Grad-Wendung.
Ja. Genau. Aber Conny, wie ist das Verhältnis zu deinen Eltern?
Meine Eltern, das heißt, wir sprechen heute wirklich über
Wir sprechen Eltern. Heute über die Familie. Über die
ich glaube, wir haben schon ganz oft gesagt in anderen Folgen, ja, wir müssen eigentlich mal über Familienverhältnisse sprechen.
Ja.
Aber das ist so ein großes und
schwieriges
Thema, dass man sich immer nicht rangetraut.
Wir können ja Familie Part 1 heute machen. Ich glaube, das kann man auch, da kann man wahrscheinlich Jahre drüber reden.
Ich glaube auch, dass wir da heute lange nicht fertig werden. Aber ich kann ja mal anfangen.
Ja, mach mal. Ich bin ganz gespannt.
Ja, das ist eigentlich so an der Oberfläche, sage ich mal, gar nicht so, dass man sagt, warum bist denn du jetzt depressiv geworden davon? Weil ich habe ein total tolles Verhältnis zu meinen Eltern. Jetzt.
Jetzt? Hat sich jetzt das durch die Therapie geändert? Oder war das vorher schlechter?
Das hat, glaube ich, mit der Therapie gar nichts zu tun. Also die Konstellation ist erstmal bei mir so, ich habe eine Mutter und einen Vater und bin Einzelkind. Und meine Eltern sind knapp 40 Jahre verheiratet und sind auch immer noch zusammen.
Glücklich.
Denke ich mal.
Ja. So glücklich, wie man nach 40 Jahren sein kann.
Ja, also ich finde, die machen das gut. Also sie müssen sich ja auch entwickeln über die Jahre. Aber naja, es gibt natürlich immer diese klassischen Konflikte. Der macht nicht das, was er soll und die meckert immer nur und sowas. Aber das gibt es ja überall. Ohne Konflikte kommt man ja nicht aus.
Ja.
Ja, also inzwischen lasse ich mir auch keinen Druck mehr von meinen Eltern machen. Ich weiß nicht, das hat, glaube ich, nichts mit der Therapie zu tun, sondern einfach damit, dass ich mich generell entwickelt habe und auch diese Beziehung zu meinen Eltern sich entwickelt hat. Je länger man aus dem Haus ist, desto mehr entfernt man sich ja auch und nähert sich dann wieder neu an.
Aber hast du denn mit in deiner Therapie nicht über die Beziehung mit deinen Eltern gesprochen?
Doch, habe ich auch. Also wir sind, das ist nicht so Thema wie bei dir, dass da immer währender Konflikt ist. Bei dir ist es ja nochmal eine ganz andere Größenordnung. Wir sind in meiner Therapie so Lebensstationen durchgegangen. Also wirklich chronologisch von vorne bis hinten haben wir geguckt, was gab es da so für Ereignisse und Erlebnisse. Und anhand dessen konnten wir dann sehen, was mir eigentlich widerfahren ist als Kind und wie mich das geprägt hat.
Mhm.
Zum Beispiel, also das wird jetzt sehr beispielhaft, als Kind wurde ich ziemlich viel zugeschüttet mit Freizeitaktivitäten, also mit wirklich sehr vielen Sachen.
Und also was heißt das? Du musstest immer, weiß ich nicht, in Schwimmkurs oder...
Ja, genau. Also ich hatte bestimmt fünf, sechs verschiedene Sachen. Also ich habe Kampfsport gemacht, ich war tanzen, ich war in der Musikschule. Alles fing überhaupt damit an, dass ich Klavier lernen sollte, Klavier spielen.
Ja.
Mit 5 Jahren. Und das eigentlich nie machen wollte. Und ich kann mich noch so an Situationen erinnern, wo ich immer sonntags, also meine Mutter stand in der Küche und hat Essen gekocht Und ich war mit meinem Papa im Wohnzimmer und musste Klavier üben. Und da wurde eigentlich, ich habe eigentlich jedes Mal geweint und nicht wenig. Das war immer was Schlimmes.
Ja.
Ich musste das immer alles nochmal wiederholen. Auch wenn ich sage, okay, das reicht jetzt, musste das immer tausendmal wiederholt werden. Überhaupt hatte mein Vater immer Größenordnung. So von wegen, andere hätten gesagt, okay, du machst das jetzt 5-mal und dann ist gut. Aber er sagte dann immer sowas wie 100-mal.
Was? Oh Gott. Das, ja. Aber waren das dann, weiß ich nicht, hat er dann durch dich was ausgelebt, was er selbst irgendwie gerne gehabt hätte oder was ihm so beigebracht wurde?
Naja, vielleicht so ein bisschen. Er musste als Kind auch Klavier spielen.
Ja.
Beziehungsweise durfte das. Da war das, glaube ich, wirklich ein Privileg zu der Zeit.
Ja.
Und da war aber gar kein Zwang dahinter.
Ach so, das war eben dann, na gut, dann hat er sich dann ins Gegenteil entwickelt.
Genau, das hat sich dann ins Gegenteil verkehrt.
Ja.
Und die Situation war dann halt immer, wir haben geübt, ich habe geheult, Rotz und Wasser. Und meine Mutter hat, glaube ich, einfach die Tür zugemacht.
Okay, na gut, das ist ja.
Die wollte sich das nicht antun.
Ja.
Und hat dann halt die Augen zugemacht, anstatt zu sagen, so jetzt ist mal gut, es muss jetzt hier nicht ganz so zwanghaft zugehen oder irgendwas.
Ja.
Also mein Vater war eigentlich immer derjenige, der mich überall angemeldet hat.
Ja.
Bei allen möglichen Sachen, auch bei dem Kampfsport. Und ich habe von mir aus nie gesagt, ich möchte gerne das und das machen.
Okay.
Es war zwar, dass es mir dann bestimmt auch mal gefallen hat, eine Zeit lang, aber ich habe mir nie irgendwas selber ausgesucht.
Okay.
Und das ist, glaube ich, bis heute ein Problem, weil ich bis heute nicht weiß, was ich gerne machen möchte. Also gerade auch beruflich habe ich nie gelernt, irgendwie mal selbst Interessen zu entwickeln.
Okay, ja. Ja.
Das, durch sowas.
Das ist ganz interessant, weil bei mir war das eigentlich andersrum. Weil bei mir wurde, also ich wurde jetzt nicht irgendwie beim Gitarrenunterricht oder, weiß ich nicht, beim Saxophonunterricht oder so angemeldet. Ich war immer so, also hätte ich was gesagt, hätten sie es wahrscheinlich gemacht, aber ich war mir da immer so selbst überlassen. Und man hat jetzt als Kind, weiß ich nicht, also zumindest bei mir war es so, dass ich da jetzt nicht irgendwie die Ambitionen hatte, oh, ich will jetzt Gitarre lernen, meldet mich da mal an. So, sondern die haben mich nicht angemeldet. Ich hatte irgendwie auch nichts, so was mich jetzt stark interessiert hätte. Und weiß ich nicht, ich habe dann lieber irgendwie Videospiele gespielt oder irgendwas. Oder bin raus mit Freunden und habe dadurch aber irgendwie gar nichts so gehabt in meiner Kindheit. Was ich jetzt irgendwie total bescheuert finde, dass meine Eltern mich nicht einfach irgendwo angemeldet haben.
Ja.
So, also Gitarre ist zum Beispiel so ein Ding. So, das hätte ich irgendwie gerne von klein auf gemacht.
Spielst du jetzt Gitarre? Ja, ne?
Ja, ja. Also ich habe ich dann angefangen mit, weiß ich nicht, 17, 18, 19. Hab dann auch ein paar Jahre gespielt und habe jetzt mir wieder die Gitarre zu Corona-Zeiten rausgepackt, weil sowieso man konnte nicht raus, es war langweilig, dann könnte man auch wieder ein bisschen klimpern.
Kann man auch mal üben.
Genau, aber das sind so Sachen, so auch oder zum Sport gehen oder so und das finde ich irgendwie echt schade, dass meine Eltern das nicht gemacht haben. Ich kann mich einmal erinnern, da haben sie mich zum Karate angemeldet, aber das war auch mega eigennützig, weil sie wollten irgendwie Tennis spielen oder so und dann musste ich beschäftigt werden. So.
Ach so, also das war auch wieder gar nicht für dich so.
Ja, genau. Und das war nur, dann melden wir das Kind mal bei Karate an. So, dann ist der da 2 Stunden beschäftigt und wir können in den 2 Stunden Tennis oder Squash oder irgendwas wollten die spielen. Weil das da in einem Sportcenter war. Und da wurde ich dann so abgeschoben, aber das war auch nicht so, um mich zu fördern. So, das war halt auch wieder so der eigene Impuls. Oder Fußball oder so. Von anderen Freunden kannte ich das immer so, dass dann irgendwie Samstag, Sonntag war Spiel und dann wurden so Fahrgemeinschaften gebildet, die Eltern haben dann halt irgendwie 3-4 Kinder eingesammelt und sind dann irgendwo hingefahren zum Spiel.
Ja, das klingt schön.
Ja, genau, das klingt irgendwie nett. Und das war, aber da sehe ich so null meine Eltern. Also das so, meine Eltern waren halt irgendwie so komplett separiert und hatten da auch irgendwie kein Interesse, mich irgendwo anzumelden. Oder ich glaube, das, was mich eigentlich ärgert, ist so, dass die kein Interesse oder gefühlt kein Interesse hatten, mich zu fördern.
Ja.
Und ja.
Das ist natürlich auch sehr hart.
Das ist ja so die, komplett konträr zu dir.
So. Ja, also ich glaube, mein Vater wollte halt gerne, dass das Kind alles kann.
Ja.
Also es war ja auch so, dass ich nicht schlecht in den Sachen war. Ich war immer ziemlich gut, also auch so leistungsgetrieben, dass ich halt das bis heute auch verinnerlicht habe. Also dieses, es reicht nicht aus, wenn man nur die Hälfte an Power reingibt, beziehungsweise wenn man nicht der Beste in irgendwas ist oder die Beste.
Ja.
Ich muss immer die Beste in irgendwas sein, sonst ist es nicht gut.
Ja, also das kann ich nachvollziehen, hat bei mir, glaube ich, einen anderen Ursprung. Aber das ist auch, was ich vermisse, so ein Wettkampfgedanken. So. Also
den vermisst du, aber du hast trotzdem dieses Leistungsdenken.
Ja, aber das mache ich mir ja selber. Also jetzt an einem Beispiel, so ich spiele ab und zu mal Tennis und dann bin ich aber diese Drucksituationen gar nicht gewöhnt, sodass man jetzt hier Mann gegen Mann kämpft und den Punkt unbedingt haben will. Ich will natürlich selber den Punkt haben, so das ist schon mein eigener Anspruch.
Ja.
Aber ich bin diesen Drucksituationen, die kenne ich überhaupt nicht. So, und das ist irgendwie total schade, weil es, naja, so ein bisschen Reibung irgendwie oder so ein bisschen Wettkampfwille ist ja nicht verkehrt.
Ja, so ein bisschen. Also ich kenne das natürlich in- und auswendig, also gerade durchs Klavierspielen, da musste man ja immer auch vorspielen, da gab es immer Elternvorspiele oder Saisonkonzerte oder sowas.
Ja.
Und damit fing es an, dann singe ich ja auch, habe ich ja auch mal erzählt, da kenne ich das auch in- und auswendig. Also da ist es wirklich, das ist was, das ich wirklich gewohnt bin.
Ja, ich weiß auch so, vor Leuten auftreten oder so, das habe ich nie gelernt. Das spielt wahrscheinlich auch die soziale Phobie jetzt mit rein, dass ich da überhaupt keine Lust drauf habe.
Aber vielleicht hat sie sich ja auch dadurch erst noch besser entwickeln können.
Das glaube ich. Also das kann gut sein, weil ich halt nie dieser Situation ausgesetzt wurde, das nie kennengelernt habe und dadurch aber auch nie Selbstvertrauen in so einen Situationen aufbauen konnte. Oder gemerkt habe, oh, hier habe ich was gut gemacht, ich kriege ja Anerkennung von meinem Publikum.
Ja, das ist vor allem dieses Feedback, finde ich, also das ist mir persönlich auch sehr wichtig bis heute, dass ich das kriege. Ich kann nicht aus eigener Kraft heraus oder aus eigenem Ermessen entscheiden, ob ich was gut gemacht habe oder nicht. Ich brauche immer diese Rückmeldung.
Ja.
Was auch echt schwierig ist.
Ja.
Weil ich dann oft nicht weiß, wo ist die Grenze? Ist es jetzt schon gut genug oder reicht es noch nicht? Und dann fängt man ja wieder an zu vergleichen. Das kommt ja auch noch hinzu. Und wenn man das macht, hat man ja eigentlich schon verloren, weil irgendwo gibt es immer jemanden, der was besser macht oder schneller.
Ja, gibt's immer. Und ja, also man muss halt, glaube ich. Ja, man muss ja, glaube ich, bis zum gewissen Grad. Man hat irgendwie, man will natürlich gut sein, aber man darf sich dafür auch nicht kaputt machen. Oder man darf in gewisser Weise den Spaß daran nicht verlieren.
Ja, kommt ja mal drauf an, in welchem Kontext. Aber auch im Arbeitskontext, selbst da fällt es mir eben besonders schwer, das einzuschätzen, wann ich was gut gemacht habe oder wo der Maßstab überhaupt liegt. Weil du bist ja in einem völlig, also wenn man wechselt, ist man in einem völlig neuen Umfeld und weiß gar nicht, wie die Leute das einschätzen, ob die jetzt an der einen Stelle mehr Wert drauf legen, dass das besonders gut ist oder an der anderen Stelle. Das ist ja jedes Mal wieder neu. Allein Pünktlichkeit, sowas. manchen ist es egal. Manche rasten völlig aus, wenn du nur eine halbe Minute zu spät kommst.
Ja.
Und da muss man ja auch erst mal gucken, wie der Hase läuft.
Ja, also das, ich glaube, das kriegt man aber relativ schnell mit.
Schon, aber trotzdem, für mich ist das eine Drucksituation.
Ja, okay.
Ja, und ja. Durch diese ganzen Freizeitaktivitäten war dann halt während der Schulzeit, also vor allem so die Zeit 7. bis 10. Klasse, vielleicht auch schon ein bisschen davor, die war komplett zugeballert. Also mein Nachmittag war eigentlich so, dass ich da immer mindestens eine Sache hatte, aber eher zwei.
Pro Nachmittag?
Pro Nachmittag. Oh, also Vormittag ist ja Schule.
Ja.
Und dann Nachmittag war halt Sport oder Musik oder sonst was.
Aber war das vielleicht auch, weil deine Eltern sich dann in der Zeit nicht um dich kümmern konnten und dann dachten sie, ah ja, dann, nee.
Das war so gar nicht der Fall. Also meine Eltern sind auch selbstständig, die haben ein Einzelhandelsgeschäft und waren auch von früh bis spät beschäftigt. Aber die haben ja trotzdem mich immer überall hinfahren müssen. Also es war auch so, da regt sich meine Mutter auch bis heute auf, dass mein Vater mich überall angemeldet hat und sie dann alles machen musste. Organisatorisches.
Ah, okay. Und das war aber die alleinige Entscheidung von deinem Vater, dich da anzumelden?
Ja, das beim Karate weiß ich noch ganz genau. Wir waren bei einer Aufführung. Er war da auch beruflich und wir haben da zugeguckt und hinterher hieß es ja, wer Lust hat, kann auch mitmachen in dem Verein. Und dann hat er mich angemeldet. Und dann kamen wir nach Hause und da hat er meiner Mutter gesagt, ja, das Kind ist jetzt beim Karate angemeldet.
Das ist ja auch, das würde heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr so funktionieren.
Ich glaube, ich war 11 oder so.
Ja.
Nee, also in heutigen, wenn ich, also Beziehungen so in unserem Alter, die auch schon Kinder haben, glaube ich nicht, dass das da so unabgesprochen funktioniert.
Ja, da ist es ja, ist es ja, mit Absprache demokratisch. Ja, okay, aha.
Im Bestfall vielleicht.
Also im Bestfall, ja.
Konstellation, aber ja. So, das ist so die eine Seite. Ich frage mich auch, wann ich was für die Schule gemacht habe und wann ich Freunde getroffen habe.
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. wenn du jeden Nachmittag irgendwie zwei Aktivitäten hast, und Schule ging ja auch, also von der 7. bis zur 10. Klasse ging ja dann auch irgendwann bis 14, 15 Uhr.
Ja.
Und dann hat man, weiß ich nicht, jeweils noch eine Stunde irgendwelche Aktivitäten, muss dann da hin und her fahren. Da ist ja auch schnell so ein Nachmittag voll.
Ja.
So, manchmal muss man von der Schule nach Hause, weiß nicht, muss man vielleicht noch Sachen packen oder so, geht dann zum Unterricht, pendelt dann zum nächsten Unterricht und so weiter. Das ist ja wahrscheinlich dann 20 Uhr Abendbrot und dann
Also vor 8 gab es auch nie Abendessen. Dadurch, dass meine Eltern eben immer so lange gearbeitet haben, haben wir immer erst sehr spät gegessen. Und dann wurde das, also es gab immer Stulle.
Stulle?
Mit Wurst und Käse. Oder mit
Salat dazu. Ich weiß, was eine Stulle
Brot
ist.
Ich weiß nicht, wer uns hier zuhört. Das ist ja, Stulle ist ja doch regional sehr eingefärbt.
Ach ja, wie heißt das sonst? Brot?
Ja, manche sagen ja auch Schnitte.
Schnitte, Bämme.
Wobei Schnitte verbinde ich immer mit so einer Klappstulle.
Okay, ich hätte jetzt eher irgendwie, weil ich mich wahrscheinlich jetzt nicht beliebt, aber an so eine Frau gedacht. Oh, das ist ja eine heiße Schnitte.
Der Sexist.
Ja, der Sexist, aber das war jetzt die erste Assoziation, die ich mit Schnitte hatte.
Ja, und dann Schnitte so, ist auch eine Art Brot.
Ich habe jetzt einen Bauarbeiter gesehen, der dann so sagt, oh, das ist ja eine flotte Schnitte.
Bauarbeiter.
Naja,
das wird schon wieder nur in Schubladen gedacht.
Das ist das Leben.
Ja, da gab es jedenfalls sehr spät immer erst Essen und dann hatte ich meistens abends auch schon ein bisschen Leerlauf, wenn mal was nicht war. Und da habe ich mich eigentlich immer schon ums Abendessen gekümmert und das vorbereitet oder fertig gemacht.
Das ist
und saß
ja
dann da und habe gewartet, dass meine Eltern irgendwann mal kommen, damit wir zusammen essen können. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, das alleine zu essen.
Ah, okay. Warum nicht?
Weiß ich nicht. Ich habe es nicht mal in Erwägung gezogen. Nicht einmal. Es war immer so, ich habe gewartet. Das ist, okay. Ich muss warten.
Du musst warten.
Warum, weiß ich nicht. Es war auch, die Erziehung meiner Eltern war auch sehr autoritär. Also mein Vater sowieso mit, also hier, du musst das machen und das schafft man ja locker und sowas alles. Und wenn man Nein gesagt hat, dann hat er mich irgendwie unter Druck gesetzt. Ich weiß noch genau, eine Situation, die war richtig übel beim Klavierspielen. Es war auch wieder so ein Sonntag oder irgendein anderer Tag, wo er mit mir geübt hat. Da hat er sich Zeit genommen, um mit mir zu üben. Ich weiß nicht, wie effektiv das war. Ich glaube, er fand es einfach nur schön, daneben zu sitzen und Macht auszuüben.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ich will nicht mehr. Und also ich habe anscheinend mich schon noch aufgelehnt früher gegen sowas.
Mhm.
Und dann hat er mich aber emotional unter Druck gesetzt. Da lag irgendwas, meine Eltern sind beide Nichtraucher, aber da lag irgendwo eine Zigarette rum oder eine Zigarre oder irgendwas. Ich weiß nicht, wieso die da lag,
ja,
wo die überhaupt herkam.
Das ist
aber dann
geil.
Hat er gesagt, wenn ich das jetzt nicht mache, dann zündet er die sich an.
Gott,
und dann habe ich schlimm angefangen zu weinen und wollte das auf keinen Fall, weil für mich war Rauchen was ganz, ganz Schlimmes.
Ja.
Weil ich das überhaupt nicht in meinem Umfeld hatte. Also niemand hat geraucht. Meine Eltern nicht, keine Verwandtschaft, keine Omas und Opas.
Ja.
Keine Freunde, niemand.
Ja.
Und Rauchen war aber halt was Böses.
Ja, ja. Aber ja, das ist ja furchtbar.
Das ist pervers. Das ist wirklich schlimm.
Ja, hast du ihn mal darauf angesprochen?
Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Ich glaube, ich habe die Geschichte irgendwann später noch mal rausgeholt, ja.
Aber so, aber in so einem Spaß oder?
Naja, es war kein richtiger, ernster Zusammenhang. Also ich habe nicht gesagt, das war schlimm und das hättest du nicht tun dürfen.
Ja. Weil,
was, war immer ein bisschen humoristisch.
Ja.
Angehaucht.
Okay, weil, also ich kenne auch so Situationen. Und was ich halt, also das ist jetzt wirklich schon eine krasse Geschichte, finde ich. Was ich halt so wirklich bedauerlich finde, ist, dass so ein Kind dadurch halt seine Realität definiert. So.
Mhm.
Also in deinem Fall hätte das ja, weiß ich nicht, hätte das ja sein können, so Männer geben immer den Takt vor. Und man wird da total unterwürfig und man hat zu tun, was die machen. Oder und so wird halt so, das ist den Eltern wahrscheinlich in dem Moment nicht bewusst, aber sie formen halt die Realität, den Charakter in diesem Moment, der dann Auswirkungen auf, oder dieser Moment hat Auswirkungen auf den Rest deines Lebens.
Mhm.
Und man muss den Rest deines Lebens darunter unter solchen Situationen einfach leiden.
Ja,
und
das
finde ich,
so.
Das finde ich so, das ist so scheiße. Also man kann denen ja keinen Vorwurf machen. Die haben es wahrscheinlich damals mit bestem Wissen und Gewissen gemacht. Ist auch irgendwie
die haben ja auch ihren Hintergrund.
Genau, haben ihren Hintergrund. Ist auch eine andere Generation. Da war irgendwie vielleicht ein anderer erzieherischer Standard als heutzutage. Aber Das ist so blöd, dass man jetzt darunter leiden muss, unter Fehlern von anderen.
Ja.
Und,
aber andererseits, was du ja auch immer sagst, das sind ja auch Dinge, die man nicht mehr ändern kann. Damit tue ich mich aber total schwer, weil einerseits musst du es ja irgendwie verarbeiten oder aufarbeiten, weißt andererseits aber, da kannst du jetzt noch so viel dich drüber beschweren, es ist, wie es ist und du kannst das nicht korrigieren, also nicht ändern, was damals alles passiert ist.
Also ich glaube, dass man, also natürlich muss man das aufarbeiten, man muss diese Situation nochmal durchspielen und so, aber ich glaube, was ich für mich mir vorgenommen habe, ist dann meine Eltern oder Menschen auch damit zu konfrontieren. Das ist halt irre schwer, Also das ist zumindest so meine Zielperspektive. An dem Punkt bin ich auch noch nicht. Aber dann einfach sich irgendwann mal hinzusetzen, wird wahrscheinlich ein richtig unangenehmes Gespräch. Aber dann zu sagen, ey, das damals war echt nicht cool, kann keiner was ändern, aber ich wollte es hier einmal klarstellen. Und darüber finde ich, oder darüber ist, zumindest ist es meine Hoffnung, dass man darüber sich von dieser Realität so ein bisschen löst und seine eigene, so seine eigenen Werte definiert und irgendwie so seinen Charakter oder seine Realität so ein bisschen umformt.
Ja, zumindest, dass man es nicht ausschweigt komplett.
Genau, ja.
Also das zum Beispiel mit dem Klavierspielen, dass ich dazu gezwungen wurde, das ist regelmäßig auf dem Tisch.
Ja.
Und dann, was jetzt auch schon wieder zu viel ist, weil das ist dann wirklich was, das Gespräch läuft dann jedes Mal gleich ab.
Ja. Ja gut, wenn man dann in so einer Packsituation ist oder in, ja, in so einem Teufelskreis, ist auch
alles
doof.
Ja, das bringt nichts mehr. Das wissen sie jetzt, dass mir das keinen Spaß gemacht hat und dass das zu viel war.
Ja.
Und so ist es halt. Als kleines Kind, das ist der einzige Wunsch, den ich mal geäußert habe, an den ich mich erinnern kann, ist, also bevor das mit dem Klavierspielen war, dass ich Harfe spielen wollte. Ich habe zu meinen Eltern gesagt, ich möchte Harfe spielen.
Ja.
Einfach so. Warum, weiß ich bis heute nicht. Ich wollte das einfach. Hab das, oder wie man das als Kind halt manchmal so sagt.
Ja.
So. Und dann hat mein Papa gesagt, ja, aber ich habe dich jetzt schon beim Klavierspielen angemeldet.
Ach so, da wurden ja auch noch deine Interessen auch noch einfach unterdrückt oder nicht wahrgenommen. Ja. Oder nicht berücksichtigt.
Das kam auch dazu. Also ich weiß auch nicht, wie man das war, ja, glaube ich, kurz nach der Wende. Da hat man wahrscheinlich auch nicht so einfach eine Harfe gekriegt. Und das Klavier war schon da. Also meine Eltern hatten halt von den Eltern meiner Mutter ein Klavier bekommen. Mein Vater sagt doch immer, in einen ordentlichen Haushalt gehört ein Klavier. Das sind so Sprüche.
Ja, gut, das sind halt seine Regeln, die er irgendwie gelernt hat. Aber ich finde es mit der Harfe so, ich meine mal, was will man denn als Elternteil eigentlich? So, man will, dass es dem Kind gut geht und dass das Kind halt irgendwie so macht, worauf es Lust hat. Und so eine Harfe zu organisieren, also das hat man bestimmt auch kurz nach der Wende, hätte man das hinbekommen. So,
ja,
oder
das weiß ich jetzt halt nicht. Da habe ich mich auch nie so, da kam dann auch so das Argument, ja, im Klavier ist ja auch eine Harfe drin.
Ja, ja. Ich sehe das auch so bei meinen Eltern, so dass die sich so teilweise noch so mit sich beschäftigt waren und dann das Kind halt irgendwie immer hinten so ein bisschen hinten angestellt war. So,
ja,
das,
klar, die waren Anfang 30, also meine Eltern zumindest.
Anfang 30?
Ja, so alt wie wir jetzt sind.
Als sie dich bekommen
haben. Ich bin auch noch mit mir beschäftigt.
Ach so, meine Eltern waren viel jünger. Und
ja, ich habe relativ, also zumindest mein Vater ist relativ alt für diese damalige Verhältnisse. Ja. Meine Mutter ist, glaube ich, hat mich mit Anfang 20 bekommen.
Ja. Ah, ja.
Wie alt waren denn deine Eltern?
Meine
Mutter. Beziehungsweise
war,
von welchen Eltern sprichst du?
Von allem, was ich spreche, ist quasi meine Mutter und mein Stiefvater.
Ah, okay.
Weil, mein Vater, den kannte ich ja bis vor kurzem nicht. Den habe ich am Wochenende habe ich den getroffen. Das erste.
Wie, du hast deinen Vater getroffen? Das kommt hier so nebenbei raus.
Na ja, also weißt du. Ja, nee, ich hab meinen Vater seit.
Das kam jetzt völlig unerwartet.
den
müssen wir jetzt mal ganz kurz drüber sprechen.
30 Jahren habe ich ihn das erste Mal getroffen. Ja.
Vielleicht können wir kurz noch als Update sagen: Du hast vor ein paar Monaten Kontakt zu ihm aufgenommen, frisch.
Genau, ja. Ich kann ja kurz erzählen, in der Therapie, ich habe ja Therapie angefangen und dann ging es natürlich auch so um, wie ist denn so das Verhältnis oder wie ist denn die Situation zu Hause? Und dann habe ich so erzählt, ja, meine Mutter, mein Stiefvater, die sind mittlerweile auch getrennt. Und dann gibt es da noch meinen Vater, den kenne ich aber nicht. Und dann hat sie halt so irgendwie, also nicht gefragt, und warum denn nicht? Oder hast du da mal mit deiner Mutter drüber gesprochen? Und Das war aber immer ein Thema, wo ich nie den Eindruck hatte, mit meiner Mutter offen drüber sprechen zu können. Weil dann kam auch immer so Aussagen, so, ja, der will sich ja nicht um dich kümmern. So, wo man dann als Kind auch da steht, ja, okay, zum einen wird mir hier ein total negatives Bild von meinem Vater vermittelt, was total einseitig ist, und zum anderen bringt es mich halt auch null weiter. Und in der Therapie wurde halt so ein Stück weit auch das Interesse geweckt an meinem Vater, so was da passiert ist und wie das damals so war. Und dann habe ich ihm einen Brief geschickt. Ich hatte durch einen Zufall hatte ich die Adresse bekommen und ja, habe ihm dann kurz geschrieben: Hi, ja, hier ist Daniel, ich bin dein Sohn. Ich bin gerade aktuell an einem Punkt in meinem Leben, wo ich so gerne über meine Herkunft ein bisschen was wissen will und so. Und dann hat er auch einen ganz netten Brief zurückgeschrieben. Dann habe ich ihm auch nochmal darauf geantwortet, er hatte dann eine E-Mail-Adresse mitgeschickt und dann hatten wir per E-Mail noch ein bisschen hin und her geschrieben. Und dann habe ich irgendwann vor 3 Wochen, hatte ich dann vorgeschlagen, dass wir uns am Samstag einfach treffen und dann was in die Mittag essen und dann mal ein bisschen was erzählen.
Wie viel E-Mail-Wechsel gab es davor? Waren das eher viel oder weniger? Nee,
das war ein wenig. Ich glaube, tendenziell waren seine E-Mails auch länger als meine. Es ist halt ein fremder Mann für mich.
Ja.
So, ich glaube, er hat oder kann da schneller Bezug herstellen oder hat halt auch irgendwie, ja, größeres Interesse will ich nicht sagen, aber für ihn ist es, glaube ich, er hat mich ja gemacht, so ich bin quasi sein eigen Fleisch und Blut. So andersrum, für mich ist es halt ein fremder Mann. So ist er, ist irgendwie mein Vater, aber ist auch trotzdem ein fremder Mann. Und es waren 6 E-Mails. Oder 2 Briefe, 4 E-Mails. So,
ja,
glaube ich. Und dann hat er Bilder geschickt und dann habe ich ein paar Bilder geschickt. Und ja, dann haben wir uns am Wochenende getroffen. Ja.
Wo habt ihr euch getroffen? Was habt ihr gemacht?
Im alten Krug in Dahlem. Das ist so ein Biergarten, ist eigentlich ganz nett. Das ist auch, er hat noch seine Frau mitgebracht.
Noch mehr neuer Einfluss.
Da ist viel Einfluss. Bei mir war noch eine Freundin dabei, die hatte ich einfach nur so als moralische Unterstützung, und weil ich auch keine Lust hatte, alleine da aufzutauchen und dann blöd zu warten.
Aber du wusstest, dass er auch jemanden mitbringt?
Genau, das hatte er gesagt. Ja. Dann ist es so, ich habe auf den Bildern schon gesehen, dass mein Vater im Rollstuhl sitzt, was jetzt, was auch nicht so einfach war. Er hatte 1992 einen Unfall gehabt und dann gab es da auch, dann wurde das alles nicht gleich richtig diagnostiziert. Er wurde von einem Krankenhaus ins andere und jedenfalls ist er dann jetzt, oder ab dem Zeitpunkt war er dann querschnittsgelähmt.
Krass.
So was auch, war auch irgendwie nochmal blöd, so. Also wenn man jetzt so auch in meiner Vorstellung, wenn ich da geguckt habe, so ein Vater, dann waren halt immer 2 Beine unten dran. Ne? Oder, also er hat ja noch 2 Beine, aber er konnte sich auch bewegen. So, ich hatte das auch mit meiner Therapeutin besprochen, so, dass man irgendwie sagen könnte, es ist besser ein halber Vater als gar kein Vater.
Ja, wenn ich es so sagen kann.
Ist ja auch nicht böse gemeint. So. Aber ist, in der Vorstellung hat man halt jetzt keinen querschnittsgelähmten Vater, was man sich so vorstellt. Und dann, ja, haben wir uns getroffen. Und dann hat er so ein bisschen erzählt, wie das so damals war. Das war für mich auch recht interessant. Also wir saßen dann auch 4 Stunden zusammen. Das war schon alles ganz interessant, so wie das damals war.
4 Stunden sind auf jeden Fall lang und wahrscheinlich reicht das ja auch nicht.
Ja, nee, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Ist jetzt halt für mich, muss ich jetzt entscheiden, so wie weit ich mich da öffne. Er hatte mich dann gleich zum Grillen eingeladen und so irgendwie hat versucht, den Austausch zu festigen. Da war ich jetzt erstmal zurückhaltend, weil ich ihm da auch keine falschen Hoffnungen geben wollte.
Ja.
So, jetzt.
Ja gut, das kennst du ja nur auch gar nicht, dass jemand so viel Interesse an dir hat.
Ja.
Und das ist ja auch, ich weiß nicht, was deine Erwartungshaltung war, aber ich habe auch so im Kopf, dass wenn man jemanden jahrelang nichts gesehen und nichts von dem gehört hat, dass er dann auch kein Interesse hat und dann ist er jetzt aber doch so offen und geht auf dich zu und will das alles.
Ja.
Also das ist ja schon eine sehr positive Richtung.
Ja, also es gab auch zu. Er hat jetzt auch nicht so viele Fragen gestellt, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Also er hat unglaublich viel von sich erzählt und hat auch versucht, so den Austausch herzustellen. So hat mich zum Grillen eingeladen oder hier, wenn ich da mal was brauche oder so, soll ich mich melden und so. Hat aber gar nicht so viel Fragen gestellt. Da hat seine Frau dann mehr Fragen gestellt als er. Ich weiß jetzt, ich glaube, er ist halt auch sehr nervös gewesen. Ich glaube auch, dass ihm das die ganze Situation, dass er im Rollstuhl sitzt und so, das ist auch für einen Vater nicht so einfach. Mhm. So, weil, weiß nicht, wahrscheinlich ja, will er auch der Starke sein oder keine Ahnung.
Ja, verständlich.
Und dann sieht er da auch irgendwie sein Kind gegenüber, ist zum ordentlichen Erwachsenen rangewachsen, hat auch alles ohne ihn hinbekommen, ist wahrscheinlich auch alles nicht so einfach. Mhm. Und ja, sonst, glaube ich, ist er auch so ein Typ, der mit seiner Nervosität auch einfach erstmal spricht. So, er hat sich halt sehr wohl gefühlt, so, wo er erzählen konnte. Und ich glaube, so hat er auch so ein bisschen seine Nervosität kaschiert oder ist damit umgegangen, sodass er dann erzählt hat, wie war es früher und damals als Kind, kannst du dich noch dran erinnern, als wir zusammen im Urlaub gefahren sind und konnte ich natürlich nicht.
Mhm. Wie alt warst du nochmal, als er gegangen
ist? 5 habe ich gelernt.
Ach so.
Ja, das war scheinbar, also es war bis zum 5. Lebensjahr. Oder 4, 5, so in dem Dreh muss ich gewesen sein. Da war dann der Kontakt nicht mehr regelmäßig. Aber er war wohl noch vorhanden. So.
Und hat er das ein bisschen erklärt oder die Situation mal erzählt?
Ja, da war er völlig offen. Also meine Eltern waren halt, weiß ich nicht, 18, 19, da haben sie mich bekommen. Dann haben sie geheiratet, um eine Wohnung zu bekommen.
Kennt man ja aus damaligen Zeiten.
Genau, dann auch meine Oma war überhaupt nicht zufrieden mit ihm und der Situation. Und ich glaube, da hat er richtig Druck bekommen und wurde nie wirklich akzeptiert. Okay. Zumindest ist es, also ich kann jetzt auch nur die eine Sichtweise erzählen, die er mir halt erzählt hat. Ich würde da jetzt nochmal mit meiner Tante drüber sprechen, um so einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Und dann sind sie da eingezogen, dann bin ich dann irgendwann auf die Welt gekommen, haben da noch ein bisschen gelebt. Dann hat er irgendwann eine andere Frau, nee, Quatsch, dann haben sie sich getrennt. Dann haben sie sich getrennt, weil das alles auch irgendwie zu viel war. Und er hat aber trotzdem noch in der Wohnung gewohnt.
Oh Gott,
das ist ja auch. Was dann irgendwie so quasi, weiß ich nicht, so ein DDR-Patchwork war. Und dann, weiß ich nicht, haben sie da aber irgendwie noch drin gewohnt und dann haben sie sich aber auch wieder angenähert. Und dann hatte, ja, 3 Jahre hatte er dann noch in der Wohnung gewohnt und dann war es dann aber irgendwie mit meiner Mutter nach der Scheidung auch wieder so intensiver. Und dann waren sie ein Paar, was dann aber meine Oma nicht wusste und das war ein großes Versteckspiel, es wurde schon verheimlicht. Und dann hat er aber irgendwann eine andere Frau kennengelernt, ist dann mit der zusammengekommen, hat irgendwie noch in der Nähe gewohnt, Die andere Frau hatte auch schon ein Kind. Dann habe ich irgendwann, haben wir uns dann auch alle auf der Straße getroffen, dann habe ich mit dem Kind gespielt. Die beiden Mütter haben uns dann auseinandergerissen.
Das ist ja schrecklich.
Das war halt so Anekdoten, die er erzählt hat. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich weiß es nicht. Und dann ist er dann aber irgendwann mit der anderen Frau weggegangen oder hatte dann, ach nee, Quatsch, war gar nicht so. Meine Mutter hatte dann auch noch einen neuen Freund kennengelernt und der hatte dann aber irgendwann gesagt, dass er das nicht möchte, dass ich noch Kontakt zu meinem richtigen Vater habe.
Ach, daher kommt das dann.
Und meine Mutter meinte dann auch irgendwann, als es mit dem Unfall war und er im Rollstuhl war, dass es auch, dass sie nicht möchte, dass er Kontakt zu mir hat oder ich Kontakt zu ihm habe, weil das mit dem Rollstuhl und alles, das ist nicht gut für meine Entwicklung.
Was?
Ja, also es ist zumindest seine Perspektive, so, was er erzählt hat.
Okay. Na gut, das ist ja alles, was du jetzt hast.
Ja, das ist alles, was ich habe, genau.
An Informationen.
Aber
das ist sehr übel.
Ja, ich finde es auch, also weil was mir aufgefallen ist, als die da so saßen, dass die, auch gut, er sitzt im Rollstuhl und so, alles nicht einfach, aber dass die trotzdem eine enorme Lebendigkeit haben. So, er hat auch mit einer anderen Frau, oder wie heißt es, ich habe zwei Stiefgeschwister. Das sind quasi nicht seine Söhne und Töchter, sondern er hat die quasi angeheiratet, aber ist halt ganz, oder ist quasi als deren Vater mit aufgewachsen und hat da jetzt noch einen super Kontakt und alles Mögliche und so. Und dann die jetzige Frau, die bringt auch nochmal Kinder mit rein und das war alles so, das war irgendwie so eine richtige Familie. So, was ich halt nie richtig kennengelernt habe. Bei mir und bei meiner Mutter und Stiefvater, da war das immer alles sehr kühl und sehr steril und so. Und bei denen jetzt, gut, wir haben uns einmal getroffen, aber da war alles so lebendig und es war offen und die Kinder, da wurde dann auch erzählt, oh, dann haben sie mal Quatsch gebaut, dann haben sie mal ein bisschen Scheiße gemacht und dann wurde aber damit umgegangen und dann wurde das Problem irgendwie gemeinsam gelöst und das hatte alles sowas Lebendiges und
naja, man merkt das ja auch, ob jemand eine gewisse Wärme ausstrahlt oder nicht.
Ja. Und das,
sowas hat man ja schon als Bauchgefühl gleich im ersten Moment.
Und jetzt im Nachhinein wäre das vielleicht auch das, was mir wirklich weitergeholfen hätte in meiner Entwicklung und in meiner Erziehung und so in meinem Aufwachsen. Und ja, das ist es jetzt im Endeffekt so. Also es ist jetzt auch wieder so ein bisschen Status quo. Ich muss jetzt nicht halt entscheiden, so, ob ich da jetzt zum Grillen hingehen will.
Wann wäre das? Oder war das bloß
in zwei Wochen. So hat er gesagt, ja, hier, da, nächstes Wochenende geht wohl irgendwie nicht. Aber da drauf, das Wochenende ist egal, Freitag, Samstag, Sonntag geht alles. Soll ich nur Bescheid sagen. Und ja, dann kann ich vorbeikommen und dann grillen wir da alles miteinander.
Klingt erstmal schön für mich. Also,
ja, ich kann es halt, ich weiß es selbst noch nicht so richtig, noch nicht so richtig einordnen. Morgen habe ich wieder Sitzung mit meiner Therapeutin.
Wollte ich nämlich gerade fragen, ob du jetzt schon einen Termin mit ihr hattest seitdem.
Muss dann alles nochmal besprochen werden. Ich hatte auch den Termin oder das Treffen mit ihr vorbesprochen. Das fand ich auch nochmal ganz gut, weil ich hatte dann die E-Mail geschrieben, wo ich gesagt habe, ja, hier, dann und dann wollen wir uns treffen. Und hatte dann aber irgendwie so ein paar Tage später so gedacht, ach, war ich da jetzt wirklich Lust drauf? Das ist irgendwie wieder so eine Verpflichtung und muss ich das jetzt wirklich machen? Und hatte dann auch gezweifelt und dann hatte ich mich mit ihr hingesetzt, habe das alles mal besprochen und dann habe ich mich mit meiner Therapeutin hingesetzt und was sie gesagt hat, das fand ich ganz gut, dass das ein Termin für mich ist. Dass ich meinem Gegenüber da kein gutes, oder das klingt jetzt ein bisschen fies, aber dass ich ihm kein gutes Gefühl geben muss oder dass ich halt mich nicht irgendwie so machen muss, dass er ein gutes Gefühl hat, sondern dass das ein Termin für mich ist und ich halt einfach Informationen haben möchte in diesem Termin. Und dass das auch nicht heißt, nur weil ich mich mit ihm treffe, dass wir dann jetzt irgendwie Vater und Sohn sind und wir uns jetzt permanent weiter treffen müssen. Und das war eigentlich echt okay. Also das hat es mir nochmal so ein bisschen einfacher gemacht, den Termin wahrzunehmen. Sie hatte auch nochmal gesagt, so wenn ich jetzt irgendwie wirklich da Zweifel habe, dann soll ich ihn absagen. So.
Ja.
Das ist... Ich kann da oder ich soll da in dem Punkt keine Rücksicht nehmen irgendwie.
Verständlich. Aber es ist auch ein guter Tipp. Also
ja, das ist eigentlich auch ein Tipp für immer. So.
Für immer, ja.
So, also natürlich hat man manchmal Interesse, dass sich den Gegenüber gut fühlt oder so. Ja. Aber man soll sich jetzt nicht darauf ausrichten, dass man alles macht, damit dem Gegenüber das gut geht.
Ja, die eigenen Bedürfnisse sind eben genauso wichtig.
Genau, ja. Die eigenen Bedürfnisse, die soll man auch so wahrnehmen und ausleben. Und sind immer gar nicht so einfach, aber das ist wohl ein guter Tipp.
Man muss ja auch versuchen, irgendwie daran zu arbeiten, dass man das dann auch umsetzt. Ja. Das ist ja jedes Mal, in jeder neuen Situation geht das ja wieder von vorne los.
Ja, genau. Ich glaube, ich habe es schon mal hier gesagt, aber meine Therapeutin meinte natürlich auch, ja, ich bin hier nur der Coach, ich bin die Therapeutin, ich bringe Ihnen alles bei, ich gebe Ihnen hier die Werkzeuge, aber draußen, da müssen Sie es anwenden. Also, klingt immer doof, aber im Endeffekt ist es ja so.
Ja, ist ja so.
Ja, genau.
Und man lernt halt jedes Mal dazu, also auch jedes Mal, wenn man das anwendet. Das ist ja eine Übung.
Genau, ja, ja.
Und das klappt dann bei jedem Mal eben auch besser.
Ja, und dann Stück für Stück wird man ein normaler Mensch.
Was auch immer normal ist.
Man kann auch sagen, Stück für Stück wird man ein zufriedener Mensch.
Ja, das wäre doch schön.
Ja, ich bin auch
zufrieden zu sein.
Das ist definitiv schön. Ich bin auch mit einem guten Gefühl aus dem Termin rausgegangen mit meinem Vater. Ich sage immer Termin, das klingt irgendwie so
Termin,
geschäftlich.
Ja. So offiziell.
Ja, das dann mit dem Treffen.
Wie war das Ende?
Also war nett, haben wir die Hand geschüttelt, Tschüss gesagt. Hat er dann noch gesagt, ja, hier grillen und so, komm vorbei, sag Bescheid, wenn du Zeit hast.
Ja.
Seine Frau hat mich dann direkt umarmt. Also war alles sehr herzlich irgendwie so. Er war
schön.
Er war, glaube ich, auch ein bisschen traurig, so dass man jetzt Tschüss sagt. Wahrscheinlich hätte er irgendwie noch gern den ganzen Abend miteinander verbracht und irgendwie erzählt und so und dies, das. Aber
hattest du dir was überlegt? Also ein zeitliches Limit oder sowas? Also wann zu Ende ist?
Hatte ich eigentlich nicht. Ich habe aber gemerkt, dass die 4 Stunden mir zu lange waren. Ich hatte auch zwischenzeitlich dann so oder war immer so bereit für den richtigen Moment, wo ich dann sage, ja, okay, das war doch ein gutes erstes Treffen. Und dann hatte aber gerade seine Frau nochmal ein Getränk bestellt und hatte uns gefragt, ja, wollt ihr hier auch nochmal was trinken? Und dann dachte ich, ja, okay, jetzt hat sie auch noch was getrunken. Gut, dann bestelle ich auch noch ein alkoholfreies Weizen und dann haben wir da noch was getrunken und dann war es aber auch klar, dass es danach irgendwie vorbei ist.
Okay.
Aber sonst war okay, war in Ordnung, war auch interessant, mal so die andere Seite kennenzulernen. Er hatte dann auch gleich Grüße von meiner Oma väterlichenseits, mütterlichenseits war es ja nicht, väterlicherseits hat er auch gleich ausgerichtet, so, ah ja, schöne Grüße von deiner Oma, von meiner Mutter und so. Und hatte,
das ist ja, als ob das nie, also so ähnlich wie als ob es nie weg gewesen wäre und jetzt wieder sein darf.
Ja.
Und so nach dem, also.
Ja. Er hat sich.
Wirkt für mich jedenfalls von außen so, als ob er nie hätte weg sein wollen.
Ja, also. Also zwei Gedanken nochmal. Er hat auch mir so Bilder dann von meinen Stiefgeschwistern gezeigt und so. Das war auch ganz nett, waren halt für mich auch fremde Personen. Ja. Und er hat sich dann aber auch versucht zu erklären, warum er sich nie gemeldet hat. Er hat es jetzt, glaube ich, nicht so gesagt. Was zum einen wusste er nicht, dass meine Mutter sich schon längst von ihrem damaligen Freund getrennt hatte. So, und das wusste er halt einfach gar nicht. Und er dachte halt immer noch, da ist diese Person, die nicht möchte, dass ich mit meinem Vater Kontakt habe. Ist jetzt auch ein bisschen so, weiß nicht, schwaches Argument, aber ja. Kann ich auch, kann ich auch ein bisschen verstehen. Ich glaube auch, dass es ihm wirklich unangenehm ist, dass er im Rollstuhl sitzt. Ich glaube, auf der einen Seite hat er es ganz gut verkraftet. So, er macht einen guten Eindruck, fährt auch Auto und fährt in Urlaub und macht wirklich Sachen. So,
also sehr aktiv.
Sehr aktiv. Aber ich glaube, das war auch für ihn immer so ein Hindernis, sich dann bei mir zu melden. So, er hat aber auch mehrfach betont, dass er das sehr gut fand, dass ich mich gemeldet habe. Also weißt du, was er auch sagen, aber
ja. Also ich glaube, man findet immer einen Weg, wenn man es möchte.
Ich glaube, der war halt Angst einfach wirklich primär, also was ihn davon abgehalten hat. So. Angst, oh, der sitzt im Rollstuhl, dann will mein Sohn nichts mehr mit mir zu tun haben.
Also auch psychisch eigentlich was zum Aufarbeiten.
Ja, also ich glaube, er macht zwar auch einen guten Eindruck so und hat auch gesagt, er hat sich damit jetzt ganz gut arrangiert, aber das wird ja auch was mit ihm gemacht haben, dass er im Rollstuhl
ja,
sitzt.
Ja, eben, das meine ich ja. Ja. Also vielleicht hat er ja auch mal was gemacht an Therapien.
Das kann sein, ja. Meine Therapeutin auch. Ja, aber fragen Sie unbedingt, ob das mit Depression, ob da irgendwie eine Vorgeschichte in der Familie ist.
Das kann man doch nicht direkt beim ersten Treffen damit rausplatzen.
Und dann dachte ich auch so, auf gar keinen Fall, oder ich habe sie auch gesagt, auf gar keinen Fall werde ich sowas ansprechen. Oh, doch, machen Sie. Nee, mach ich nicht.
Oh.
Ja, da kam die Therapeutin durch.
Da kann man doch nicht mehr, das schafft man doch so schon kaum, darüber zu reden.
Ja, obwohl, also das war eigentlich so ein Umfeld, wo ich es auch hätte ansprechen können. Also das war wirklich ganz entspannt und war jetzt nicht so, dass es da irgendwelche Tabuthemen gab, weil halt sowieso schon irgendwie wirklich viel erzählt wurde.
Ja, das ist ja sehr schön, weil das hast du ja in deinem, ich sage jetzt mal normal, in deinem anderen Familienumfeld.
Das ist komplett konträr.
Ist das ja genau umgekehrt, ja, genau.
Das ist auch, also er hat auch so ein paar Sachen von meiner Oma erzählt und ich kann mir das wirklich sehr gut vorstellen, so, dass sie da sehr streng und abweisend war und so, ich als Enkel habe da immer so einen Freifahrtschein, aber ich kann mir das wirklich sehr gut vorstellen. Und was er gleich am Anfang gesagt hat, ja, die Familie, mütterlicherseits, das sind ja nur Frauen.
Das hat er also auch sofort.
Ja, was auch wirklich stimmt. Ich weiß gar nicht, ob wir es hier schon mal im Podcast angesprochen haben, aber es sind wirklich nur Frauen. Es sind alles Frauen. Und das fand ich sehr lustig, dass er das auch so wahrgenommen hat und auch relativ schnell gesagt hat.
Ja.
Ja. Ja. Ich wollte eigentlich gerade sagen, wir sind jetzt bei 1 Stunde 11 Minuten und 30. Wir könnten natürlich noch ganz lange hier weiter drüber sprechen, aber ich glaube, es reicht auch mit dieser Episode. Wir werden wahrscheinlich
Vielleicht ist das jetzt einfach die Vaterfolge.
Die Vaterfolge.
Wir brauchen ja auf jeden Fall noch eine Mutterfolge.
Na, wir brauchen noch so viele Folgen. Ja, dann machen wir das zur Vaterfolge. es wird wahrscheinlich auch nicht die einzige Vaterfolge sein.
Das denke ich auch.
Ja.
Und es wird bestimmt nicht nur eine Mutterfolge kommen.
Ja, da Familie ist wirklich
Ein Fass ohne Boden.
Ein Fass ohne Boden. Neben den anderen Problemen gibt es auch noch die Familie. Ja, okay. Dann, wir können ja vielleicht einen kurzen Ausblick machen. Wir haben heute Episode 9. In Episode 10, die nächste Woche kommt, da werden wir das alles mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Wie das jetzt so ist, dieses Experiment, Podcast, was haben wir, was sind die Erkenntnisse, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. So eine kleine 10-Folgen-Jubiläumsfolge.
Genau.
Ja, genau.
Das werden wir tun.
Das werden wir tun. Genau, sonst wieder der Klassiker am Ende. Ihr findet uns auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und eigentlich so überall, wo es Podcasts gibt. Worüber wir uns richtig freuen, sind Bewertungen bei Apple Podcasts. Die sind wohl sehr wichtig. Wir haben auch schon fünf sehr gute, fünf Bewertungen, jeweils 5 Sterne. Das freut uns natürlich super dolle. Ja, Da freuen wir uns riesig.
Freuen uns aber noch mehr über noch mehr Bewertungen und vor allem auch mal über E-Mails. Ihr habt uns immer noch keine E-Mails geschrieben.
E-Mails.
Obwohl Daniel letztes Mal so penetrant aufgerufen hat dazu.
Penetrant.
Vehement.
Ach, das war gar nicht so schlimm, glaube ich. Aber ja, wir hätten trotzdem gerne eine E-Mail. Klappt ja vielleicht, also das ist ja vielleicht auch ein super Anlass zur Jubiläumsfolge. Wer uns eine E-Mail schickt, wir lesen sie in der Jubiläumsfolge vor.
Ja.
Ja.
Vielleicht ist das jetzt aber auch ein Argument, um keine E-Mail zu schicken.
Achso, wir lesen die E-Mail natürlich auch anonymisiert vor. Wir sagen nicht eure richtige E-Mail-Adresse oder euren richtigen Namen oder schreibt einfach einen falschen Namen runter. Das ist uns völlig egal.
Uns reicht eigentlich auch schon ein kleines Hallo.
Ja, oder wenn ihr eine Frage habt, oder wenn ihr uns einfach mal Feedback geben wollt, direkten Feedback, dann ja. Ist total scheiße euer Podcast oder ist total gut euer Podcast oder die Folgen sind zu lang oder ja, schreibt einfach irgendwas, weiß ich nicht. Ich weiß auch selbst nicht, was man da schreiben könnte. aber wir wollen immer noch eine E-Mail haben. Gut, ja. Dann sind wir durch für heute. Eine wunderbare Folge.
Ja, ich freue mich auf die Mutterfolge.
Oh Gott, die wird richtig schlimm.
Die wird verschärft.
Ja, die wird richtig verschärft. Alles klar, dann. Ja,
danke, Daniel, dann bis zum nächsten Mal.
Danke, Conny, war gut. Dann, liebe Zuhörer, lasst euch nicht unterkriegen. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao.